Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unserer Abgebinged Spezialreihe, unsere Recap zu The Boys. Und wir sind mittlerweile im Finale angekommen, Folge 8. Und mit wir meine ich natürlich das beste Boys-Team aller Zeiten. Und zwar ich quasi und meine Starlight an meiner Seite, der Stu. Hallo Stu.
Ja, hallo. Das ist aber sehr nett. Ich mag Starlight. Ich fühle mich geschmeichelt. Hallo
zusammen. Ja, ja. Genau, wir sind bei Folge 8 mittlerweile mit dem Titel What I Know. Und ich kann schon mal vorweg sagen, es war ein cooles Ende. Und es war ein Ende, wo ich aber auch gedacht habe, so, verdammt, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das vorwegzunehmen, wer es noch nicht weiß, Amazon hat bereits grünes Licht für Staffel 3 gegeben. Ja. Und nach aktuellem Stand sollen im Januar die Dreharbeiten starten. Und natürlich ist es schwer zu mutmaßen, wann die dritte Staffel kommt. Aber es gibt eine durchaus existierende Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Staffel vielleicht im selben Zeitraum erscheint wie jetzt die zweite. Also Daumen drücken.
Ja. Übrigens, wir nehmen die Folge auf, das können wir so verraten, am 20. September. Mhm. Also wir sind jetzt schon ein bisschen vorangeschritten, ein bisschen Zeit ist vergangen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Für euch ist es natürlich völlig anders, weil ihr erlebt das ja quasi wöchentlich, was wir so erzählen. Und ich habe mittlerweile Umbrella Academy Staffel 2 fast durchgeguckt.
Ja.
Und also natürlich ist es konkurrenzfrei, sage ich jetzt mal, weil es ja zwar ähnliche Themen sind, aber völlig unterschiedlich. Mhm. Und ich muss aber gestehen, mittlerweile feiere ich Umbrella Academy Staffel 2 ein bisschen mehr als The Boys Staffel 2, aber nicht gravierend unterschiedlich, und das ist natürlich auch vollkommen andere Ausrichtung, aber ich finde es krass, wie unterschiedlich so Stile in Superheldenverfilmungen aktuell sein können. Also das ist wirklich heftig.
Ich habe Umbrella Academy Staffel 1, glaube ich, 6 Folgen gesehen und habe ich aufgehört, weil es mich absolut nicht angesprochen hat. Was ich aber interessant finde, ist, dass im Serienbereich ja es durchaus diesen Trend gibt, so Superheldengeschichten, aber mal anders erzählt. Also Umbrella Academy, The Boys, und dann gibt es auch dieses Doom Patrol, und man könnte auch dieses Titans noch hinzuzählen. Und ich habe Doom Patrol ein paar Folgen gesehen, ich habe Umbrella Academy ein paar Folgen gesehen, ich habe die erste Staffel Titans gesehen, leider. Und für mich ist The Boys ganz klar Premium, also ganz klar auf dem ersten Platz, weil ich da bei The Boys Sachen halt sehe und erkenne, die mir die anderen Serien nicht bieten. Aber nochmal gesagt, ich habe halt die zweite Staffel von Umbrella Academy nicht gesehen. Ich werde sie auch nicht sehen.
Wir werden auf jeden Fall in einer Abgebinge-Folge darüber reden.
Du wirst darüber reden. Ich werde zuhören.
Genau, ich werde darüber reden und du wirst zuhören.
Ja. Außer natürlich, da draußen gibt es jemanden, der Umbrella Academy total liebt. Dann können wir gerne es irgendwie handhaben, dass ihr euch mal mit dem Thomas virtuell trefft und Podcast aufnimmt. Das ist alles machbar.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja. Gut.
Wollen wir?
Es ist Zeit für den Last Ride, ja.
Ja. Kennst du noch diese klischeehaften Videos aus den USA, wo es darum geht, wie überlebe ich einen Atomwaffenangriff?
Ja, ich kenne vor allem die Parodie von South Park, wo es heißt, gegen Lava hilft einfach ducken.
Ja, so ungefähr ist das auch, weil wir starten in der Folge mit einem sehr amüsanten How to Survive a Supervillain Attack at School, was wirklich, also das ist ja wirklich mit der Faust direkt auf den Tisch als Anspielung auf die aktuelle Lage auch in den USA. Mhm. Ich meine, wir erinnern uns in den letzten Jahren, was da alles so passiert ist, ne? Und was hat natürlich die Lehrerin im Schreibtisch?
Natürlich ein Safety Kit. Und darin enthalten ist eine Waffe. Und es gibt auch so einen Slogan, so eine Art Eselsbrücke, nämlich Law, also L-A-W. Mhm. Ich glaube, was heißt es doch mal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, also das W war für Wait.
Genau, armed, also armed, wait.
Genau, armed, wait. Und weiß ich auch nicht mehr.
Ja. Auf jeden Fall ist halt dieser Werbespot, nenne ich ihn mal, da ist halt Homelander mit dabei und erklärt halt dem Zuschauer, was man tun soll, wenn ein Supervillain angreift. Und da ist halt dieses L entscheidend, denn man soll natürlich sich beruhigen, man soll sich bewaffnen und man soll warten auf den Superhelden. Und neben dieser Schlagkraft, die das hat, diese Satire, die da drin steckt, finde ich, das ist aber eigentlich auch eine super clevere Idee, denn in einer Welt, in der es halt wirklich Superhelden und auch Superbösewichte gibt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es dann auch solche Lehrvideos gibt.
Ja. Genau, also Survival is all that matters, wird dann am Ende noch so ein bisschen verkündet. Und wir erinnern uns, wie die letzte Folge ausgegangen ist. Also wir haben viele Köpfe explodieren sehen.
Ja.
Und dementsprechend ist auch die Angst gerade da, ne? Also auch in der Bevölkerung quasi, weil sie jetzt ja auch live am Bildschirm gesehen haben, was passieren kann, wenn ein Supervillain angreift. Wir wissen natürlich noch nicht, wer es ist, ne? Was passiert ist, aber das ist so auch so eine Konsequenz davon. Und das zieht sich auch so ein bisschen mit einem roten Faden durch die Folge schon mal.
Ja, wobei ich mich frage, was warten und sich bewaffnen helfen soll, wenn ein Bösewicht irgendwo 3 Meter weiter steht und die einfach so mit einem Schnippen deinen Kopf zum Explodieren bringen kann. Dann hilft dir aber auch keine Glock mehr, glaube ich.
Ja, nee, nicht wirklich.
Aber es war ein schöner Einstieg. Das war halt wieder so ein Paradebeispiel, warum ich halt The Boys so großartig finde.
Ja. Genau, dann geht es tatsächlich relativ schnell weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, boah, die Ereignisse überschlagen sich jetzt auch, nachdem wir da diesen krassen Moment hatten in der letzten Folge. Und zwar, wir erinnern uns, Newman war dabei, ne, und hat das quasi alles live miterlebt, was da passiert ist. Ja. Und Mallory, die stehen halt dann zusammen, besprechen irgendwas Wichtiges und gleichzeitig läuft halt im Hintergrund so ein bisschen ein paar Sachen halt. Und unter anderem erlaubt der Präsident halt dieses Compound V für ein First Response Team, nenne ich es mal. Also quasi für, also ich habe so verstanden, für die Bevölkerung tatsächlich sogar. Wobei es eher gedacht ist, so als Einsatztruppe, Gruppe. Ne? Mhm. Und V soll quasi in den Mainstream eingeleitet werden.
Und es ist sehr interessant zu sehen, wie schnell die Stimmung schwankt zwischen was, Compound V, was ist das denn für ein Teufelszeug, zu oh ja, Compound V, bitte.
Ja, genau. Ich brauche auch Superkräfte. Ja. Weil, wie, ich werde explodieren? Nein, ich brauche es trotzdem. Ja. Genau, aber sie brauchen halt weiterhin harte Fakten, halt irgendwie was passiert ist, ne, bevor sie halt irgendwas tun können, beziehungsweise da irgendwo intervenieren können. Ja. Aber die Sachen laufen halt jetzt einfach schon an und passieren einfach im Hintergrund. Wobei das ja tatsächlich in der Folge gar nicht mehr so wichtig wird. Da sind andere Sachen eher im Fokus diesmal.
Ja. Und dann kommen wir zu Becca. Ich will immer Becky sagen, aber sie heißt Becca.
Becca, genau.
Genau, die aus ihrem beschaulichen Eigenheim flieht.
Das hatte ich auch eine richtig kurze Szene, ne? Ja. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja so eine riesen fette Mauer. Vollkommen überwacht, aber wir haben ja schon festgestellt, da sind zwar Kameras, da guckt aber keiner drauf, scheinbar, ne? Sonst hätten sie ja auch Butcher gesehen. Aber zack ist sie weg.
Ja, einfach zack, raus, weg, tschüss. Aber ja, vielleicht auch ganz gut, das jetzt nicht so ins Unendliche zu ziehen. Denn du hast es ja schon gesagt, die Folge ist auch schon wieder prall gefüllt. Und es passieren ja auch hier wieder einige What-the-fuck-Momente. Also die Momente, die die Sahne auf den einzelnen The Boys-Folgen halt sind. Ne?
Ja. Ja. Genau, wie ich gerade schon sagte, Angst herrscht. Ne? Und das sieht man ganz, ganz schnell, weil wir sehen zum Beispiel direkt Militär in der Stadt, die da patrouillieren. Ne? Also ist quasi auch Martial Law irgendwie ausgerufen worden.
Ja.
Und da jetzt kommt tatsächlich auch eine coole Szene da. Also Starlight und ihre Mutter sind dann da, ne? Und die wollte eigentlich nach Hause oder sollte nach Hause und gehen dann halt zu den Boys. Mhm. Und die bereiten sich halt vor. Ja. Und das ist tatsächlich ziemlich geil, weil das erinnert mich so an klischeehafte Actionfilme. Weil, ich meine, wie bereitet man sich vor, um Superhelden zu töten, ne?
Ja.
Indem man einfach alles nimmt, was irgendwie richtig Kavumm macht.
Ja, das stimmt. Wobei, ich bin immer noch gespannt halt, ich meine, die Serie wird ja irgendwann enden und ich hoffe, dass sie auch ein richtiges Ende findet und dass nicht irgendwie abgesetzt wird, ohne dass die Geschichte auserzählt werden kann. Ich frage mich halt immer noch, was sie gegen Homelander machen. Wobei man ja sagen kann, die Folge endet ja schon mit einer Szene, wo man sagen kann, okay, es gibt da was, was Homelander vielleicht schaden könnte. Aber dazu später mehr.
Mhm, genau. Auf jeden Fall wird dann ausgerufen, we can't just kill everyone.
Ja.
Aber Butcher sagt so, ja klar, können wir auf jeden Fall. Ne? Und das Lustige ist dann dieser Roadrunner-Vergleich. Wir erinnern uns, der Coyote, ne, der plant und macht und tut, baut seine Fallen und der Roadrunner ist halt immer einfach weg. Ne? Was ist aber, wenn wir den Roadrunner einfach direkt in den Kopf schießen?
Das stimmt.
Ne, also das Motto ist quasi fuck 'em all, ne?
Ja.
Und Starlight hat allerdings nochmal einen Plan, ne, weil wir erinnern uns, sie ist ja auf Maeve auch zugegangen, ne, und die hatten sich ja dann auch getroffen, beziehungsweise Maeve ist zwar weggegangen, aber es gibt ja jemanden innerhalb der Seven, der auf deren Seite ist, mehr oder weniger. Mhm. Ne, und das will sie halt nochmal aktivieren.
Ja. Dann sind wir im Konferenzraum von Ward und wir sehen mal wieder Homelander und auch hier wieder ein Gruß an Anthony Starr, der das auch in dieser Folge wieder ganz fantastisch macht.
Oh, übrigens, also wirklich fantastisch. Ne? Es gibt ja diese ganzen Beschwerden aktuell, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, bezüglich der jede Woche eine Folge-Thematik. Ja. Und da gibt es gerade ganz, ganz viele Menschen, die so einen Punkte, einen Sternbewertung machen.
Was ich total schwachsinnig finde.
Ja, das ist vollkommen bescheuert. Und da gibt es eine sehr amüsante Reaktion drauf.
Es gibt auch eine News beim Rubrik zu.
Genau, und wo sie quasi dann diese Szene, wo Homelander sich durchs Internet mit den GIFs klickt, quasi dann das als einfach reingebaut haben. Und es ist so fantastisch. Es ist wirklich einfach fantastisch.
Ja. Ja, und wenn ich mich recht erinnere, schaut er sich halt nicht irgendwelche Bewertungen auf Amazon an, sondern halt eben Memes und so Sachen aus, was gerade im Fernsehen laufen. Und ist ein bisschen, ja, weiß nicht richtig, was er machen soll. Und kommt dann, glaube ich, zu der coolen Idee, dass uns doch einfach alle töten. Ein echter Homelander.
Ja. Wobei, da bei der Szene ist mir dann sofort in den Kopf gekommen, sag mal, was ist eigentlich mit Black Noir? Ist der jetzt tot? Ist der nicht tot? Und da kommt ja auch prompt die Antwort dann, ne? Ja. Dass er, also ich glaube, ein Koma liegt tatsächlich und nicht ganz klar ist, ob er einen Gehirnschaden davon getragen hat.
Das können sie dann halt so aufbauen wie jetzt bei A-Train, weil da war es ja auch ungewiss, ob er überlebt hat und ob er sich erinnern kann. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn Black Noir, falls Black Noir in der dritten Staffel wieder mit dabei ist, dass dann auch immer die Frage ist, weiß er noch, was passiert ist?
Ja.
Mal gucken. Ja? Ja, es ist interessant, weil ich habe ja tatsächlich die Comics gelesen jetzt, tatsächlich. Ich habe diese, ja, ich war selbst überrascht. Und da ist halt Black Noir vor allem am Ende noch sehr wichtig. Ja. Wobei die Comics sich wirklich echt drastisch halt von der Serie unterscheiden, in vielen Aspekten. Von daher könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir Black Noir das nächste Mal sehen, wenn er irgendwie sabbernd in irgendeinem Rollstuhl sitzt. Das kann ich mir auch vorstellen.
Das finde ich aber tatsächlich auch in Ordnung, ne?
Ja, ganz ehrlich, Black Noir hatte natürlich in der zweiten Staffel schon so ein paar nette Momente, aber allein durch die Faktoren, dass er halt eben kein Gesicht hat und keine Stimme, ist es ein durchaus ja, Charakter, wo es vertretbar ist, wenn man ihn einfach ja, links liegen lässt, finde ich. Ja.
Bei der Szene übrigens, ich habe es mir nicht mehr explizit aufgeschrieben, aber ich bin der Meinung, dass Stormfront das alles raushaut. Mhm. Zum einen, dass es halt Edgar so ein bisschen im Hintergrund ist, beziehungsweise die Vermutung einfach da liegt. Ne? Und dass sie halt sagt, sie wollen halt also a whole new world, ne? Also quasi ihre natürlich eigene Vorstellung der Welt. Und Homelander so ein bisschen Zweifel hat, ob das tatsächlich Sinn macht, dieses Compound V einfach an Leute auszuschütten.
Mhm.
Weil seine Vorstellung war ja, er verteilt das unter Terroristen, sodass er mehr Befugnisse bekommt auf der Welt, um Kriegseinsätze zu ziehen beispielsweise. Ja. Und natürlich von der ganzen Welt geliebt und gefeiert wird. Das ist ja auch seine eigene Intention, warum er überhaupt Dinge tut.
Ja.
Weil sonst wäre er, glaube ich, gelangweilt und würde zu Hause sitzen und Netflix gucken. Aber er will ja geliebt werden. Und dann hat er natürlich auch zu Recht, sagt er dann, was ist aber mit den Leuten, die vielleicht schlecht sind? Wobei seine Definition von schlecht würde ich ja gar nicht mehr wissen. Stormfront natürlich da eine ganz eigene Definition davon hat, wer diese Lösung bekommt und wer nicht. Ne?
Ja, ich glaube, ihre Lösung sieht da aus, dass hauptsächlich weiße Menschen diese Lösung bekommen. Ja, die kleine Nazi-Frau.
Ja, genau. Wir bekommen danach wieder einen schönen Starlight und Huey-Moment. Mhm. Denn die streiten sich ein bisschen über Musik im Auto.
Ja. Huey ist ja großer Fan von Billy Joel. Mhm. Und ja, es ist eine nette Konversation, die halt auch wieder so ein bisschen diese Beziehung unterstreicht und auch wieder so ein kleiner Moment der Harmonie ist, auch wenn sie halt eben streiten, weil es ist alles sehr liebevoll und sehr nett. Und die beiden haben auch eine gute Chemie miteinander. Ja, ist jetzt keine Szene, über die wir jetzt, glaube ich, lang sprechen müssen, aber sie ist halt einfach nett. Mhm.
Genau. Die sind auf jeden Fall auf dem Weg zu Maeve. Das hatte ich ja vorhin gesagt gehabt. Also Starlight hatte einfach noch einen Ass im Ärmel, denkt sie zumindest. Und das ist sehr, sehr amüsant, wie sie den beiden dann in die Wohnung kommen zu Maeve. Also wir erinnern uns, da gab es ja den Streit und alles sieht ein bisschen wüst aus. Ne? Und Huey steht dann da so ein bisschen in der Ecke, so von wegen, I'm a big fan. Mhm. Genau, also die Strategie ist, Maeve soll gestehen quasi. Und Starlight sagt dann auch dann, this is a war now, also das ist auch so ein bisschen dramatisch zu machen. Ne? Mhm. Aber Maeve sagt dann auch ganz klar, dass sie müde ist, dass sie auch gar keinen Bock mehr hat. Ne?
Ja. Also es wirkt in dem Moment auch mehr so, dass sie halt dieses Video von diesem Flugzeugcrash aus Staffel 1 halt hat, hauptsächlich um sich selbst Homeland auf dem Hals zu schaffen.
Ja. Ja,
so wirkte das in dieser Szene halt. Und dass sie froh ist, da durch dieses Video halt ihre eigene Ruhe zu haben und dass ja eigentlich alles andere jetzt erstmal vollkommen egal ist. Mhm. Ob genau. Das so bleibt, wir werden sehen.
Möchten Sie mehr wissen?
Möchten Sie mehr wissen, dann hören Sie jetzt weiter.
genau, die Sprünge sind auch tatsächlich in der ersten Hälfte der Folge relativ krass, fand ich. Also, aber es war noch in Ordnung, ne? Aber ich fand schon, das war so zack, zack, zack und dann der Aufbau der zweiten Hälfte, der war dann ein bisschen ruhiger. Weil das haben wir jetzt auch in der nächsten Szene, weil Becca ist vor der Tür bei den Boys. Mhm. Und das sorgt natürlich für ein bisschen Wirbel, aber bevor da irgendwas noch mehr passiert, springen wir tatsächlich schon zur nächsten Szene.
Ja. Zur Collective Church. Und der Führer dieser Sekte hat einen ganz besonderen Gast bei sich, nämlich Stan Edgar ist da und sie führen eine Verhandlung. Und ich war nicht so überrascht, Stan Edgar da zu sehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Also ich meine, die Kirche hat ja immer so ein bisschen betont, beziehungsweise auch dieser Sektenguru-Typ, keine Ahnung. Ja, ich bin ja froh, was am Ende passiert. Und wo dann auch so ein bisschen klar wird, dass sie Wissen haben. Sie handeln mit Wissen.
Ja.
Und Wissen ist natürlich, Macht, so. Und das zwingt auch jemanden wie Edgar tatsächlich dahin fahren zu müssen.
Mhm.
Also so überrascht war ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Wobei durch diesen Besuch von Edgar ja dir endgültig bewusst gemacht wird, wie viel Einfluss diese Sekte eigentlich überhaupt hat.
Mhm.
Ja, denn Stan Edgar ist halt einfach der Big Boss von Ward.
Ja.
Und sie reden ein bisschen und verhandeln auch halt ein bisschen. Da kommt auch raus, was Stormfront für ein Problem mit A-Train hat.
Ah, Überraschung.
Überraschung, aha. Überraschung, ja. Sie mag halt einfach keine Männer in blauen Anzügen. Nein, Quatsch. Sie mag ihn halt nicht, weil er schwarz ist, denn wir wissen ja, Stormfront ist ein Nazi- Arschloch. Und ja, A-Train hört zu während dieser Verhandlung.
Genau, und weil es ging ja tatsächlich darum, dass A-Train eigentlich ja zurück in die Seven kommt.
Ja.
Auch in dieser Verhandlung, aber natürlich Edgar dann dementsprechend auch einfach zurückweist und sagt, das wird nix.
Das wird nix. Und A-Train, sagt halt nur Son of Bitches oder Sons of Bitches und er wirkt enttäuscht, aber er wirkt auch ein bisschen so, als hätte er es erwartet.
Mhm.
Weil er hat ja die zweimal oder dreimal, wo er halt Stormfront getroffen hat, war ihm ja recht schnell klar, was das für eine ist. Ne?
Ja.
Ja. So, dann sind wir wieder, ich wiederhole einfach mal deine Aussage, in dieser ersten sprunghaften Hälfte der letzten Folge, wieder bei den Boys und Frenchy macht erstmal lecker Essen.
Genau. Das ist auch sehr amüsant gewesen, weil alle kennen ja Becker. Haben sie noch nie kennengelernt in dem Sinne, aber kennen sie natürlich noch und nöcher, weil Butcher ja ganz, ganz viel erzählt hat. Und sie steht da so ein bisschen so, okay, ich kenne euch nicht, aber ihr kennt mich alle, what?
Ja.
Das war sehr amüsant, ja.
Und dann kommen wir auch wieder zu einer anderen Szene, die auch, kann ich mit einem Satz abhaken, aber wir sehen halt Stan Edgar draußen auf der Straße und dann bekommt er einen Anruf von Billy the Butcher.
Ja. Wobei ich da die ganze Zeit dachte so, boah, passiert da jetzt gleich was? Ne? Weil wir wissen ja mittlerweile, dass Homelander es durchaus ja auch auf Edgar abgesehen hat.
Ja.
Ne? Also der schon so ein bisschen so denkt so, ne? Und ja, gut, er kriegt halt den Anruf, ne? Und wir wissen dann auch, was für ein Anruf das dann später ist. Also da gibt es dann auch mal separate Verhandlungen noch. Mhm. Und Butcher hat ja seinen ganz eigenen Plan.
Ja. Dann sind wir bei Homelander, der auf Familie macht. Ja? Zuvor trifft er doch auf Ashley, die mittlerweile wirklich Probleme mit ihren Haaren hat. Die fallen ihr nämlich weiterhin aus.
Ist auch Homelander so geil. What is with your hair, sagt er dann. Ja. Ne? Was ist mit deinen Haaren los? Was ist das für ein Problem, ey?
Ja. Ja, und dann geht er mit Ryan und Stormfront einen kleinen Familienausflug.
Ja.
In ein, ich würde sagen, so ein Familienthemen-Restaurant namens Planet Vault, natürlich ein Anspruch auf Planet Hollywood, wo halt alles voller Merchandise ist von den Seven. Und da setzt er sich halt hin und denkt sich so, okay, jetzt esse ich mal mit meinem Sohn und meiner Freundin lecker Burger. Es ist ganz interessant auch, dass er, du merkst halt, dass er es gar nicht gewohnt ist, so normal in der Öffentlichkeit zu sein. Ne? Mhm. Weil er irgendwie alleine wie so, Burger, okay, was, okay, wie? Ne? Also ich glaube, dass er sich auch nur von Milch ernährt.
Ja.
Und die Situation ist am Anfang sehr befremdlich, weil Homelander halt einfach nicht da reinpasst. Ich meine jetzt nicht wegen seines Outfits, sondern einfach, weil er ist halt einfach dieser Psychopath, Soziopath. Und du merkst genau, warum er das tut. Ne? Und er möchte auch Ryan beeinflussen. Also er möchte halt Ryan wirklich wegdrängen von seiner Mutter. Es passiert aber eher das Gegenteil, denn natürlich, Homelander ist ein großer Star, der bekannteste Mensch der Welt, wenn man so will. Mhm. Und eine Traube von Menschen umzingelt ihn und es wird Ryan irgendwann zu viel. Und dann will er halt zu seiner Mom. Ja. Und das passt Homelander gar nicht. Und es ist auch interessant zu sehen, jedes Mal, wenn Homelander einen total tollen Plan hat und dieser total tolle Plan aber absolut nach hinten losgeht, denkt man auch immer, holla, ich möchte jetzt nicht in der Nähe von Homelander sein.
Mhm. Genau. Also es ist so ein bisschen tatsächlich, also da kommen immer noch, also ich weiß, ich will es gar nicht Vatergefühle bei ihm nennen, aber irgendwie ist es das schon tatsächlich und er versucht da zumindest Ryan in eine Richtung zu schubsen.
Ja.
Und ja, die hauen ja dann beide auch ab, ne? Und lassen ja Stormfront dann so ein bisschen zurück. Und das passt ja auch gar nicht. Ne?
Ja.
Weil sie liebt das ja. Sie liebt ja die Aufmerksamkeit auch durch Bilder und Social Media und sowas alles. Und Homelander liebt das zwar auch, aber eher aus einer gewissen Distanz, will ich gar nicht sagen, sondern eher auf einer anderen, also Homelander steht halt höher als alle anderen. Ja. So.
Und ich glaube, dass aus seiner Perspektive, was er da macht, ist Vater sein. Aber ja, wir wissen, genau, das ist es halt eben nicht. Aber er hat einfach nicht diesen Blick dafür. Ja. Was gar nicht mal so sehr seine Schuld ist, denn wir wissen ja, dass er im Labor aufgezogen wurde. Ne? Also genau, der kennt das halt nicht anders. Interessant ist auch, wie Stormfront da interagiert, weil da hast du gemerkt, dass sie hat ja auch wirklich eine Tochter, die ja, glaube ich, mittlerweile 18, 90 Jahre alt ist, dass sie die Situation ein bisschen besser erfassen kann.
Ja.
Ne? Auch ganz interessant. Ja, Homelander und Stormfront, ein Traumpaar. Dazu später mehr.
Ah, super.
Dazu später mehr. Dann kommen wir zu dem echten Traumpaar zurück, der Serie. Yui und Starlight sind zurück auf dem Weg und diesmal zum Auto. Auto, ne? Auto.
Genau, sie gehen zum Auto dann, ne, und reden halt so ein bisschen über die Mutter von Yui.
Mhm. Und da erfahren wir, dass die Mutter nicht tot ist, sondern dass sie einfach als sie 6 Jahre alt war, abgehauen ist. Wo ich mir dachte, ja, nette Nebenbei-Info, aber hätte ich nicht gebraucht. Aber besser so, diese Information zu geben, wie halt diese Sache mit dem Vater von Billy. Ne? Das wäre die eine Szene, die uns nicht so gefallen hat vorletzte Folge?
Ja. Das ist jetzt aber in der zweiten Staffel auch wirklich öfter passiert, dass so Nebensätze oder auch manchmal so kleine Handlungsszenen eingebaut worden sind, um so aus der Vergangenheit der Figuren zu erzählen. Und meistens dreht sich das tatsächlich dann um die Eltern.
Mhm.
Ja, die Eltern machen uns kaputt, ne?
Ja, aber du siehst ja an Homelander, wenn du keine Eltern hast, ist auch scheiße.
Ist auch scheiße, genau. Ja.
Im Auto gibt es dann aber eine Überraschung, nämlich A-Train sitzt im Auto und dann erfahren wir, dass sein Herz wieder in Ordnung ist. Und dann gibt er den beiden eine Akte über Stormfront mit der Aussage, fuck that Nazi bitch. Und dann ist klar, okay, A-Train ist, glaube ich, kein Fan von The Boys. Und vor allem nicht von Starlight und Yui. Aber ich glaube, Nazis findet er noch schlimmer. Und deswegen rückt er eine Akte raus, die wichtig noch ist.
Ja. Da hatte ich mich auch lange Zeit gefragt, wo hat er die Akte her? Mhm. Die Antwort kriegen wir später noch, ne? Weil ich erst dachte, der ist vielleicht in das Archiv von Ward tatsächlich eingebrochen. Und manchmal wünsche ich mir bei A-Train ja so ein bisschen mehr, dass er wie Flash ist, so ein paar lockere Sprüche raushaut. Der ist immer so verkrampft. Aha.
Ja, aber ich finde das ganz passend, weil wir lernen halt A-Train kennen, dass er halt schon jahrelang durch dieses Business gerannt ist. Ich glaube, wenn Flash bei The Ward wäre, der würde auch nach 3-4 Jahren sagen, boah, ich habe keinen Bock auf jetzt einen dummen Spruch, ich mache meinen Job jetzt hier und dann bin ich nach Hause.
Ja? Wahrscheinlich, ja. Genau, wir hatten ja den Anruf bei Edgar von Butcher. Mhm. Und jetzt wissen wir auch warum, weil die treffen sich tatsächlich. Und das war auch so eine Szene, die war sehr spannungsgeladen, was aber auch wirklich an den beiden Hauptdarstellern liegt. Die da wirklich, die sind einfach sehr routiniert bei sowas. Ja. Das fand ich gut.
Ja. Aber die Szenerie ist halt schön, weil sie treffen sich halt in so einem Nobel-Restaurant. Und da passt halt Billy so gar nicht rein.
Nee, überhaupt nicht, nee.
Und Edgar macht ihm auch schnell klar, hör mal, ja, wir Scharfschützen, also ne, mach nichts Dummes. Und aber sie reden dann miteinander und dann wird klar, dass ja, auch Edgar so seine Probleme hat mit Homelander. Und man könnte doch vielleicht dieses Problem gemeinsam angehen.
Ja, und er macht natürlich auch nochmal ganz klar, ich meine, das wissen wir natürlich und das wissen wir durch diese Serie auch an sich ja schon, es geht ums Geld.
Ja.
Und Edgar sagt dann auch immer, ich glaube, Edgar war es, wann war es irgendwann in der Geschichte denn mal anders?
Keine Ahnung.
Bevor der Erfindung des Geldes. Egal.
Ach ja, und der genau. Sagt auch noch, dass der Junge, also Ryan, weg soll von Homelander.
Genau, also das ist ja quasi die Idee, dann ihn auch so ein bisschen wieder vielleicht unter Kontrolle zu kriegen, ne? Weil wir erinnern uns, er ist jetzt in der 2. Staffel ja viel alleine unterwegs gewesen und hat ja mehr und mehr auch alleine agiert.
Ja.
Und natürlich hat Ward da ein Interesse dran, dass das wieder unter Kontrolle gerät. Ne? Ja. Die Frage kommt aber auch auf, wie dann Stormfront auch kontrolliert wird. Ne? Also das ist halt alles sehr, sehr spannend. Und er macht noch einen Deal, der sehr interessant ist, weil er will natürlich seine Frau zurück, also Becca. Allerdings nicht Ryan.
Ja, Ryan ist halt einfach nicht sein Sohn. Er ist halt ein Soup. Ne? Und ich glaube, da kann er nicht über seinen Schatten springen, wobei er, glaube ich, insgeheim schon weiß, dass das nicht geht. Ich glaube, weil Becker hat ja Gefühle für ihren Sohn. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie jetzt sagt, oh nein, ist ein Monster. Es ist halt, sie hat dieses Kind ja wirklich durch und durch akzeptiert als ihr eigenes, was es ja auch ist. Deswegen, ich glaube, dass sich da der arme Billy so ein bisschen was vorlügt.
Ja.
Ne?
Aber das sieht er ja auch noch ein, tatsächlich.
Ja, da kommen wir später dazu.
Aber auf jeden Fall haben sie erstmal einen Deal und da war ich auch überrascht. Also so ein kleiner Pakt mit dem Teufel, ne?
Komm mal. Ja, weißt du, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne?
Mhm, genau.
Und ja, ich glaube einfach, dass Billy da auch weiß, okay, also er hat halt seine Prioritäten, der Billy. Und da steht Becker halt ganz oben. Ne? Mhm. Becker und Homelander und mit Stan Edgar kann halt beides bekommen.
Ja, genau.
Deswegen geht er halt diesen Deal ein. Ja. Während er im Restaurant dann sitzt und diesen Deal macht, ist Homelander, Stormfront und Ryan auf dem Land. Und Ryan liegt auf der Couch und weint und ist außer sich. Und ja, jetzt spielt Homelander wieder Papa. Thomas, du bist ja auch Vater. Machst du es auch wie Homelander?
Ja, natürlich erzähle ich erstmal aus meiner Kindheit, wie ich da im Lobau aufgewachsen bin und wie schrecklich das alles war.
Ja.
Um dann irgendwie eine Beziehung zu meinem Sohn aufzubauen. Das macht ja auch Sinn, natürlich.
Ja, stimmt. Aber irgendwie tat mir Ryan da aber echt leid.
Ja.
Weil er hat ja mit seiner Mutter gebrochen, sag ich mal. Ich meine, wie alt ist der? 8, 9 Jahre, ne? So eine kindliche Trotzreaktion war das. Und jetzt merkt er halt eben, dass seine Mama dann vielleicht doch besser ist als Homelander. Fällt dir aber spät ein, du Idiot. Kinder sind so dumm.
Ja, Kinder, furchtbar, ey.
Ja, und dann, Überraschung, ein Sprung in die nächste Szene.
Ja. Jetzt kommt alles so ein bisschen zusammen, was jetzt aufgebaut worden ist, auch die letzten Folgen aufgebaut worden ist, weil es muss ja irgendwann, muss es ja krachen, und zwar ordentlich krachen, gerade weil wir jetzt im Finale sind. Und das wird jetzt vorbereitet, weil Butcher weiß natürlich jetzt, wo Homelander und Stormfront sind. Mhm. Und Becker bekommt ebenfalls die Info jetzt, also die ist ja auch da bei dem Team. Und gleichzeitig kommt Huey mit Starlight zurück. Und die haben natürlich jetzt den Jackpot, was sie natürlich auch sagen, also this is a Jackpot, und verkünden halt, dass sie diese Akte von Stormfront haben und alle dürfen dann so ein bisschen reingucken. Und am geilsten ist immer noch der Spruch von Mother's Milk. Willst du dem mal sagen, Stu?
Irgendwas mit Lick my big black balls, oder?
Mhm, genau. Ja. Lick my big black balls, Butcher. Ja. Und genau, also das ist halt so, das ist halt richtig geil einfach. Also für die ist das natürlich ein riesen Jackpot. Jetzt haben sie diese Information tatsächlich und schmieden dann den Plan, was sie jetzt tun. Mhm. Bereiten sich vor und schicken gleichzeitig halt diese Beweise raus. Wobei ich mich ja immer frage, wo schicken sie das denn hin? Yahoo News oder was?
Das gute alte Faxgerät. Ja. Auch wie schön ist noch eine Szene, also ein Moment, dass wir sehen, dass Frenchie und Kimiko sich wieder ja angenähert haben. Denn wir sehen, dass Frenchie und Kimiko langsam aber sicher verstehen, miteinander zu kommunizieren. Also dass sie ihm beibringt, wie sie kommuniziert. Das ist eine nette, schöne Szene, die uns dann zeigt, okay, dass das Zerwürfnis zwischen den beiden jetzt echt vorüber ist. Und sie agieren jetzt wieder als ein Team. Und Frenchie und Kimiko ist halt einfach toll, muss man auch mal sagen.
Ja, ach, die sind super. Becker sagt noch, dass sie natürlich mitkommen will, also beziehungsweise soll eigentlich nicht mitkommen, besteht aber natürlich darauf, dass sie mitkommt. Klar, würde ich auch, auf jeden Fall, ist ja mein Sohn in dem Fall, ne? Und was auch nochmal sehr charmant ist, sie sagt dann, dass sie Butchers Freunde auf jeden Fall sehr mag.
Ja.
Das ist ja auch ein tolles Team. Ich würde die auch mögen.
Ja. Ja, und dann sind wir wieder bei Homelander und Stormfront und Ryan, ja, unserer kleinen Patchwork-Familie. Wo ich sagen muss, der arme Junge.
Genau, also Ryan soll üben mit dem Laserstrahl.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Also das hat er jahrelang quasi auch nicht gemacht und wusste auch gar nicht, dass er es kann. Mhm. Und jetzt kommt Papa um die Ecke und sagt so, hör mal zu, jetzt schieß mal alles weg. Geil ist ja dann auch, also Homelander braucht ja eigentlich Geduld dafür. Die hat er ja natürlich nicht. Ja. Ne? Und dann kommt es ja zum Gespräch auch nochmals mit Stormfront, wo sie auch nochmal sagt, ist ja ganz schön, dass wir hier sind, ne? Aber wir haben eigentlich eine Aufgabe. Mhm. Und dann haut sie ja dieses raus, was tatsächlich oft genannt wird unter Rechten.
Du meinst den White Genocide, also den weißen Genozid, der Mord an der weißen Rasse.
Der Mord an der weißen Rasse. Boah, die armen Weißen, ne? Oh, die haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Keine Macht, keine Posten, kein Geld, ne?
Furchtbar.
Oh, ja, diese armen Schweine, ey.
Wirklich, ich fühle mich als weißer Westeuropäer auch total der Minderheit.
Ja, vollkommen diskriminiert. Ständig, permanent, ey. Also, das war wirklich auch wieder so ein Hammerschlag. Also sie sind ja manchmal auch ein bisschen zu derbe bei solchen Thematiken, aber ich mag das tatsächlich. Also ich mag das, dass sie einfach die Karten auf den Tisch legen und sagen, so Leute, komm, ihr kennt das doch, so ist es doch tatsächlich, so wird es auch argumentativ gemacht, komm, wir bauen das einfach so ein.
Karten auf dem Tisch ist ein gutes Stichwort, denn statt Karten auf dem Tisch gibt es jetzt die Wahrheit im Internet.
Mhm, weil Stormfront ist außer sich.
Ja, und ja, sie ist sehr außer sich, wirklich. Und das ist eine der wenigen Male, wo sie halt die, sag ich mal, die Contenance nicht mehr hat. Mhm. oder anders gesagt, wo man sie halt, wo man die echte Stormfront sieht, wie wir sie halt in Ende der dritten Staffel gesehen, ach, der dritten Folge gesehen haben, etc. pp. Es gab ja immer wieder diese Momente, aber ansonsten war die ja immer wirklich sehr gut darin, diese Illusion ihrer eigenen selbst aufrechtzuerhalten, aber das schafft sie jetzt nicht mehr. Und ja, Stormfront wird noch wichtig in dieser Folge, sag ich mal.
Mhm. Genau. Ich habe mir übrigens notiert, sie wurde weggehitlert. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie sehr amüsant.
Ja, ja, denn das Internet vergisst nicht, wie es so schon heißt.
Ja, genau.
Ja.
Also es gibt halt diese Bilder, die sie halt eindeutig zeigen, unter anderem ja mit Hitler und Himmler und hast du nicht gesehen, also den ganzen Nazi-Konsorten und natürlich auch mit dem Wortgründer, der auch ebenfalls Nazi war, Nazi-Wissenschaftler in dem Fall, ist alles veröffentlicht und ist sofort zum Internet-Hit geworden und Stormfront fliegt ja dann auch erstmal weg, weil sie natürlich dann Dinge tun muss, ne? Also sie hat, glaube ich, noch das Gefühl, dass sie das so retten kann.
Ja.
Von wegen, ach, das Internet vergisst ja, beziehungsweise, ne, ich kriege das irgendwie schon gewuppt. Ja, und darauf haben natürlich die Boys gewartet.
Und fangen an, ihren Plan umzusetzen und greifen an.
Mhm. Das ist auch ganz cool gemacht. Ich habe ja immer, so auch so wie du vorhin gemeint hattest, überlegt, wie kann man Homelander schlagen?
Ja.
Und wie kann man Homelander schlagen? Mit ganz normalen Wortboxen.
Mhm.
Das war auch geil. Indem man halt so einen Ton rausjagt, der sehr sensibel ist gegenüber bestimmten Frequenzen einfach, nenne ich es jetzt mal, ne? Und das tut sowohl Ryan, das tat mir auch so ein bisschen weh, als auch Homelander richtig derbe in den Ohren weh und stört ihn tatsächlich.
Mhm.
Sodass halt Homelander auch gezwungen ist, rauszufliegen und zu gucken, boah, wo kommt das her? Und das ist tatsächlich eine Schwäche, die ist ganz gut nutzbar. Natürlich stellt sich immer noch die Frage, wie kannst du Homelander dann immer noch trotzdem wehtun?
Mhm.
Aha. Da bin ich mal gespannt, aber zumindest kannst du ihn irritieren. Das ist schon mal viel wert.
Ja, das stimmt. Wobei ich mir schon ein bisschen gewünscht hätte, dass man das vorher schon mal irgendwie andeutet, weil es kam für mich diese Wortbox, nenne ich es mal, relativ aus dem Nichts plötzlich.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja.
Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es in der ersten oder zweiten Staffel irgendwie eine Szene gab, wo er sagt so, ja, ich kann das und das hören. Also es ist mir klar, dass er das wahrscheinlich kann, weil er ist ja sowas wie Superman. Ne? Aber das fand ich. Es war etwas unelegant, sage ich mal.
Das stimmt. Eleganter ist da schon die Idee mit den EMP gegen Stormfront. Das macht ja durchaus Sinn.
Das macht Sinn, da. Das macht absolut Sinn, definitiv, ja. Ich möchte das jetzt auch mit diesen Wortboxen auch nicht jetzt zu sehr kritisch sehen, weil ich es ganz gut fand, weil die Folge halt jetzt wirklich zum Finale kommt, was sehr lange ist. Und dann hätte man so eine Erklärung wie, ja, übrigens, das sind Wortboxen und hier, das erklärt. Deswegen es ist ein bisschen schade, finde ich, dass es nicht eleganter eingefügt haben, aber es macht jetzt auch nichts kaputt.
Genau. Auf jeden Fall sind Becker und Butcher dann beim Haus, gehen halt rein und Ryan krümmt sich halt, ne, weil er halt auch Schmerzen hat in den Ohren einfach und holen ihn dann raus, machen ihn dann Kopfhörer drauf und das ist ganz geil. Wer ist denn der Typ quasi so ungefähr? Mhm. Ach ja, das ist mein Mann. Das war, ja, das war ein schöner Moment.
Ja.
Genau, und die fahren ja dann zurück zu ihrer Basis, die ist ja dann auch so ein bisschen geschützt von oben, sodass nicht jeder gleich drauf gucken kann, wenn Stormfront oder Homelander darüber fliegen. Mhm. Und eigentlich war ja die Idee, dass sie dann, beziehungsweise Butcher hat ja ursprünglich den Plan, dass ja ein Einsatzkommando, was wir gleich sehen werden, dann Ryan rausholt und separiert.
Ja.
Und Butcher in dem Fall mit Becker dann abhauen kann. Butcher hat aber den Plan geändert tatsächlich und sagt halt, dass Becker und Ryan jetzt erstmal fliehen sollen und er bleibt zurück und macht was auch immer, also quasi die Verteidigung dort irgendwie zu organisieren. Und das fand ich sehr charmant, das fand ich ganz geil.
Ja, das stimmt.
Weil diese Wortguys, nenne ich sie mal, die stürmen ja dann auch das Haus,
ja,
so nichts ahnt. Und denken sich so, ey, cool, wo ist der Junge? So, was ist denn hier los? Butcher, wo ist der Butcher? Hm?
Ja.
Und wer kommt dann zurück?
Homelander. Und der ist not amused. Und wir sehen halt, wie er einen mit Laserstrahl halt zweiteilt.
Bevor das ja passiert, gibt es einen richtig geilen Moment, weil er ist ja ganz ruhig eigentlich. Also er sieht ja, wer die Soldaten da sind und was sie für Uniform tragen, ne? und hat ja auch gehört, den armen Butcher etc. Und dann geht er ja ganz langsam zur Tür und schließt die erstmal.
Ja.
Das war geil. Genau, aber ja, dann wird halt rumgelasert, ne?
Ja, das erste Opfer sehen wir und danach sehen wir nur noch das Außen. Wir können uns vorstellen, was passiert. Und wer jetzt enttäuscht ist, denkt so, ach Mann, oh, diese Folge ist noch gar nicht so richtig brutal. Kommt noch. Und jetzt nämlich schon, oder?
Genau, also Becker soll ja quasi jetzt wegfahren, weigert sich aber eigentlich, nicht loszufahren, auch ohne Butcher, ne? Und dann taucht Stormfront auf. Und da dachte ich mir auch so, oh, scheiße, jetzt geht's echt krass los, ne?
Ja.
Und es geht dann tatsächlich auch los, ne?
Und es, also Starlight und Kimiko kümmern sich um sie. Und es wirkt am Anfang auch wieder so, dass Stormfront eigentlich mühelos die beiden schachmatt setzen kann. Dann kommt so ein bisschen, ich nenne es mal Girl Power hoch und sie können ein paar Treffer landen. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo man sich denkt so, okay, nee, scheiße, Stormfront gewinnt. Aber dann kommt die Rettung, nämlich Queen Maeve ist da. Und und dann gibt's mal ja auf die Fresse für die Nazi-Frau. Ich habe das sehr gefeiert.
Ich habe diese ganze Szenerie gefeiert, ne? Ja. Also zum Anfang sagt Stormfront ja noch von wegen, das ist kein Problem, dass hier das alles veröffentlicht worden ist, ne? Weil sie mögen einfach das Wort Nazi nicht. Ja, das ist alles.
Das stimmt.
Ne? Also sie gehen schon konform mit meinen Sachen, nur das Wort Nazi ist halt ein Problem. Ne?
Aber ganz ehrlich, das ist eine sehr wahre Aussage.
Ja, das ist tatsächlich eine wahre Aussage. Also das muss ich auch wirklich feiern. Also die Autoren da, Chapeau, also wirklich gut. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, wo tatsächlich Stormfront auf die Fresse bekommt, sie aber dann Kimiko greifen kann und ihr das Genick bricht. Da war ich dann echt so, wow, okay, krass, Kimiko ist jetzt tot oder nicht? Also das war ja nicht ganz klar, ne? Also wir wissen halt, dass Kimiko ganz, ganz viel ab kann und auch erschossen werden kann und trotzdem noch stehen bleibt. Aber wie Queen Maeve dann auftaucht mit Hey Crowd, das ist halt einfach richtig geiler Moment gewesen.
Ja.
Und genau, dann Kimiko lebt halt auch und dann wie sie halt Stormfront verprügeln mit diesem Girls Get It Done, aber auch wirklich auf coole Art und Weise, das habe ich gefeiert.
Ja, es war eine schöne Szene. Es war so eine Szene, die dir wirklich so Genugtuung bringt.
Ja.
Weil du jetzt wirklich spätestens am Ende der dritten Folge halt dachtest, so, boah, Stormfront ist so eine Bitch. Boah.
Ja.
Und jetzt siehst du halt wirklich, wie die wirklich ihre Nazi-Visage auf links gedreht bekommt. Leider aber kann sie fliehen.
Ja,
sie
genau.
ist angeschlagen und flieht. Und bevor wir weitermachen, eine Frage an dich. Mir ist es so ergangen, als sie dann flieht, dachte ich so, alles klar, okay, das war jetzt die Abreibung. In der dritten Staffel geht's dann weiter. Hattest du das Gefühl auch?
Ja, ich hatte auch das Gefühl. Also eigentlich hätte ich ja zum Anfang noch gerne gesehen, wie sie mit so einem EMP-Raketenwerfer auf sie ballern. Mhm. Also den Moment bekommen wir ja leider nicht. Und als sie dann abhaut, hatte ich mir auch gedacht so, na schade. Hätte gerne gesehen, wie das jetzt irgendwie zu einem Ende geführt wird und dachte mir, okay, dann macht sie halt in der dritten Staffel auch weiter. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann passiert, was passiert gleich. So.
Ja. Ja, wir sind dann bei Homelander. Ne, bei Butcher und Becker sind wir.
Sehen wir nur ganz kurz Homelander. Weil wir wissen ja, er hat jetzt alle weggelasert und wenn man halt so einen Typen weglasert, ne, das gibt halt eine Riesensauerei.
Ja, von oben bis unten ist Blut besudelt und es gibt diese eine Szene, die auch in dem Trailer der zweiten Staffel drin war, wo man ja halt wo man so ein Homelander sieht, Blut besudelt und so ein trauriges Gesicht. Und ich habe mich immer gefragt, wann sehe ich dieses Bild? Und jetzt kommt es endlich.
Mhm, genau. Genau, Butcher, Becker und Ryan sind halt auf der Flucht, die sind halt gefahren, weil die anderen gesagt hatten, okay, kommt, haut ab, wir halten hier die Frontlinie.
Ja.
Das haben sie ja dann auch getan, erfolgreich auch getan.
Ja.
Und Stormfront ist nicht weg, weil er die fliegt dann halt zu denen tatsächlich. Wie auch immer sie die gefunden hat, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ja, aber die sind halt durch den Wald gelaufen, ne? Also ich meine, ja gut, egal.
Ja, komm, geschenkt, weil wir bekommen jetzt hier wirklich grandiose Szenen, wirklich.
Ja, genau.
Homelander hat sie aufgespürt und dann kommt er als Stormfront und Stormfront bekommt dann erstmal ein Messer ins Auge.
Genau. Weil Homelander kommt ja gleich erst dazu. Wir haben ja jetzt erstmal die
Situation,
dass Stormfront auf Butcher, Becker und Ryan trifft.
Ja, stimmt. Sorry.
Becker ist ja mega angepisst und greift ja Stormfront an. Und normalerweise würde man ja pauschal sagen, ja, okay, da greift halt eine Ameise einen Stein an.
Ja.
Aber die haut halt mit dem Messer voll ins Auge, ne?
Ja.
Und haut ihr das Auge weg.
Ja.
Das war auch ein geiler Moment einfach.
Und Stormfront reagiert halt, wie zu erwarten war, nämlich mit Schrei und Hass und greift dann Becker an die Kehle, was später leider noch wichtig sein wird, dass sie das tut oder getan hat. Und dann kommt jetzt, also da war ich euch überrascht, weil Ryan ist natürlich angepisst, weil jemand tut seiner Mutter weh und macht halt seinen Ryan-Laserblick. Wir sehen ihn nicht richtig, der Bildschirm wird, glaube ich, weiß.
Ja, genau.
Und als dann wieder das Weiß verschwindet, sehen wir halt die Überreste von Stormfront, die noch lebt, aber keine Gliedmaßen mehr hat, ziemlich verkohlt ist und ich glaube, Teile ihres Gesichts fehlen auch.
Mhm.
Ist also wirklich mehr tot als lebendig. Und das war auch schön. Sie spricht dann nur Deutsch und sagt so, also im Schatten eines Apfelbaums. Und ich habe das mal gelesen, dass die Darstellerin, diese Aya Cash, wirklich 2 Wochen lang Deutsch trainiert hat. Und ja, ist okay.
Genau, es ist ganz gut. Ne? Ja. Also das würde man ihr tatsächlich abkaufen, wenn sie halt in den USA dann 60 Jahre gelebt hat. Ne?
Ja.
Oder länger halt in dem Fall. Ja, dann hast du halt auch ein bisschen Akzent, wieder, wenn du mit Deutsch sprichst. Ne? Ich glaube, das
funktioniert also ganz gut. Ja. Es gibt dabei nur ein Problem. Also Stormfront können wir abhaken. Und ich war wirklich überrascht davon, dass wir Stormfront abhaken können. Denn ich dachte wirklich, okay, die spielt in der dritten Staffel noch eine wichtige Rolle.
Ja.
Wird sie vielleicht auch, aber dann eher postmortem. Aber es gibt ein Problem. Und zwar, Stormfront hat halt Becker in die Kehle gepackt. Und ich habe es so verstanden, durch die Detonation. Verzeihung. Durch die Detonation halt Stormfront weggeschleudert worden ist, hatte aber halt noch die Hand an der Kehle von Becker und jetzt hat Becker halt keine Kehle mehr.
Ja. Ich hatte es mir schon gedacht gehabt, als die Szene so aufgebaut wird. Fand's aber dann tatsächlich richtig hart. Also das war auch wirklich harter Tobak, das war herzzerreißend, diese Szene. Und auch wirklich dieser Junge, der den Ryan spielt, ne?
Ja.
Der hat das auch sehr, sehr gut transportiert. Einfach diese pure Verzweiflung, schuld daran zu sein, dass man die eigene Mutter quasi getötet hat, mehr oder weniger, in dieser Situation einfach. Und Butcher ist natürlich auch außer sich.
Mhm. Ne?
Ich meine, Becker ist die Liebe seines Lebens. Ne? Und Becker will ihm aber noch ein Versprechen abrufen, hätte ich fast gesagt. Also, dass er ein Versprechen abgibt. Und das macht er dann auch. Und zwar, dass er sich um Ryan kümmert.
Ja, und damit ist sein Masterplan, den er zuvor im Edelrestaurant mit Stan Edgar gefasst hat, dann auch nicht mehr aktiv, nicht mehr von Belang.
Überhaupt sein Ziel seit jeher quasi ist ja quasi damit weg.
Ne? Ja, ja. Und ja, Becker stirbt. Und dann kommt Homelander, der recht fassungslos ansehen muss wie Stormfront. Und ich würde schon sagen, dass seine Gefühle jetzt schon ernst zu nehmen sind, weil er sieht, ich glaube, es sind 2 Faktoren, warum er traurig ist. Zum einen, weil er halt eben Stormfront verloren hat, weil, seien wir ehrlich, die ist halt tot. Also, und zum zweiten, vielleicht, weil er auch merkt, warte mal, die ist doch eigentlich genauso kraftvoll oder so stark wie ich. Und jetzt ist sie nur noch so ein blutiger Matschhaufen.
Ja.
Ich glaube, dass ihm da vielleicht das allererste Mal wirklich die eigene Sterblichkeit bewusst geworden ist.
Mhm, genau. Und dann will er eigentlich, dass Ryan zu ihm kommt.
Ja.
Und das ist auch wirklich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment in dieser Serie. Weil wir haben ja Ryan, der jetzt erlebt hat, quasi wie diese ganze Situation auch aufgebaut worden ist und wie Homelander auch ist. Und er hat jetzt gesehen, wie Butcher, den er gerade erst kennengelernt hat, als den Mann seiner Mutter, reagiert bezüglich des Todes seiner Mutter. Und er weiß halt, wie Homelander vielleicht reagiert hätte in dieser Situation. Und er entscheidet sich dann tatsächlich, bei Butcher zu bleiben.
Ja, er greift Butchers Hand, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm.
Und ja, und in dem Moment dachte ich so, okay, aber eigentlich könnte ja jetzt Homelander seine Homelander-Sache durchziehen. Ne? Ich lese dich einfach weg und dann scheiß drauf. Aber nein, Rettung kommt, Queen Maeve, und die erpresst Homelander halt mit diesem Flugzeugabsturzvideo.
Ja.
Und sagt ihm halt ganz klar, hör mal, wenn das online geht, dann würde ich nie wieder jemand lieben. Und ich glaube, das ist dann auch für Homelander zu viel. Und Homelander muss eingestehen, dass er diese Runde verloren hat.
Genau, also er ist erstmal schachmatt gesetzt. Ja. Und ich glaube, ich hatte es schon mehrmals jetzt mittlerweile angesprochen gehabt. Das ist ja die treibende Kraft in Homelander, dass er geliebt wird. Wobei ich mir in dieser Szene dann auch gedacht hatte, scheiße, wenn Homelander irgendjemand mal sagt, dass er auch mit Angst Liebe und Zuneigung produzieren kann, indem er ein eiskaltes Regime oder so einen Kult aufbaut. Weil auch dann gibt es ja verblendete Menschen, die ihn lieben würden. Und er könnte trotzdem alles weglasern. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, ne?
Ja, wobei vielleicht ist er ja wirklich auf der Suche nach echter Liebe.
Ja.
Und ich glaube, dass, wenn man ehrlich ist, Stormfront hat ihn ja auch nicht geliebt. Stormfront hat ihn ja auch nur benutzt. Ich glaube, das hat er gar nicht registriert. Wenn er das auch noch registriert hätte, ich glaube, dann hätte er sich wahrscheinlich selbst weggelasert. es war, also wir sind noch nicht am Ende der Folge, aber es war so ein schöner Schlusspunkt, weil alles, was jetzt kommt, war für mich halt mehr so Epilog oder ist es Prolog? Was ist Epilog oder Prolog am Ende?
Epilog.
Epilog, genau. Was jetzt kommt, ist halt danach für mich sowas wie der Epilog. Und wenn Homelander nicht so ein absolutes Arschloch wäre, würde mir fast leid tun.
Aber nur fast.
Nur fast.
Ein ganz kleines bisschen. Ja.
Weil, seien wir ehrlich, eigentlich hat in diesem Duell Homelander und Billy hat keiner von den beiden gewonnen.
Ja, das stimmt.
Ne? Also dementsprechend, naja, gut.
So, wie kennt man das natürlich im Marketing? Beziehungsweise, wenn ein Konzern Scheiße gebaut hat, muss ja halt jemand schuld sein.
Ja.
Und wer ist da besser geeignet als jemand, der tot ist?
Und ein Nazi.
Genau, deswegen gibt es eine Pressekonferenz von Edgar und er haut natürlich raus, Stormfront ist an allem schuld.
Und er rehabilitiert Starlight.
Ja,
das und, ist richtig. Und dieses Compound V wird gestoppt. Ich glaube, die bekommen Fame und sind auch wieder Teil des Teams. Also das sagt sogar Homelander. Man merkt ihm aber deutlich an, dass er da nicht so begeistert von ist.
dieses tote, hasserfüllte Gesicht quasi, ne, dieser innerliche Hass von Homelander, der sprudelt da in jeder Szene irgendwie raus. Ja. Aber genau, also Homelander stellt sich halt auch hin und sagt halt, dass es halt toll ist, welcome back to the team, ne? Dass Starlight wieder zurück ist und würde sie am liebsten, glaube ich, direkt in die Ecke hauen und weglasern.
Ja. Und dann kommen wir zu The Deep und da ist mir erst aufgefallen, dass der wirklich in dieser Folge echt kaum was zu tun hatte. Oder?
In der Folge war ja noch gar nichts zu sehen.
Ja,
das ist das erste Mal, dass wir ihn zu sehen bekommen. Genau.
Wobei, da würde ich gleich, wenn wir fertig sind, nochmal mit dir reden. Vor unserem Staffelfazit. Jedenfalls sind wir bei The Deep und bei A-Train und bei diesem Sektenführer, dessen Namen wir immer noch nicht recherchiert haben, weil wir faul sind.
Ja,
genau. Und da kommt halt raus, jemand hat was aus dem Archiv gestohlen. Und natürlich fällt der Verdacht auf A-Train. Und doch dann kommt die Meldung, hey, A-Train ist wieder drin in den Seven, aber wir Deep nicht.
Und ja, das ist mega witzig. Ja.
So, wirklich.
Und es ist auch geil, wie A-Train reagiert, ne, indem er sich so sagt, so, ey, geil, ich brauche euch nicht mehr. Ne? Ja, und
peace out, auf bitch.
So, peace out, bitch. Ne? Das ist so geil. Ja.
Ja, und ja, ich glaube, für Deep wird halt so ein bisschen so, ja, komm, warte noch ein bisschen, das wird schon noch. Und man sieht deutlich, dass wie Deep immer noch in diesem Modus drin ist, ich habe keine Schuld.
Genau. Ich habe doch alles getan, was ihr wolltet. Er haut ja dann auch raus, ne? Ich musste so einen Weirdo heiraten. Ja. Und die gibt schreckliche Blowjobs, ja? Ich musste schon so viel ertragen. Also ich meine, wenn das Schlimmste ist, was er tragen musste. Ja. Er ist halt lieb, ne? Und ist auch geil, wie der Sektenführer dann reagiert, indem er sagt so, komm, jetzt geh mal bitte.
Ja. Ja. Dann springen wir zu Yui und Starlight, die auf der Parkbank sitzen, wo sie, glaube ich, schon in der ersten Staffel des Öfteren zugegen waren. Und es gibt einen Kuss und es ist schön.
Und das ist so eine schöne Szene, genau. Also so ein kleiner, schöner Abschluss für die beiden in der Staffel.
Wobei ich wirklich sagen muss, dass mich, als ich die Folge geguckt habe, mich dieses Bild von dieser zerfetzten Stormfront echt ein bisschen verfolgt hat. Weil wir haben ja schon ein paar Mal jetzt davon geredet, dass es in The Boys ja diese comichafte Gewalt gibt, die echt eigentlich ganz amüsant ist, aber auch diese Gewalt, die unangenehm ist. Und ich fand dieses Bild von ihr eher unangenehm, auch halt eben in diesem ja am Schatten eines Apfelbaums, was sich da immer stammelt. Ne?
Ja.
Und also ich bin nicht traurig, dass sie tot ist, aber ich weiß noch, dass dieses Bild mich wirklich so im Rest der Folge noch so ein bisschen verfolgt hat. Vielleicht habe ich deswegen diesen Kuss nicht genießen können.
Wahrscheinlich.
Ja.
Genau, also jetzt bekommen wir so eine kleine Abfolge von, ich nenne es ja jetzt mal, also du hast es schon gesagt, Epilog, also Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, was so passiert ist. Ne, also Huyu und Starlight kriegen so ein bisschen ihr Frieden, kriegen den Kuss, sind wieder vereint. Und dann haben wir Butcher und Ryan.
Ja.
Und Butcher ist jetzt Vater wider Willen. Oh, genau, und Mallory holt ihn halt ab und also die trennen sich ja dann tatsächlich auch, wo ich auch ein bisschen überrascht war, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass dann die beiden doch so ein bisschen zusammenbleiben. Und ich weiß auch nicht, wie sich das in der dritten Staffel dann irgendwie weiterspinnen wird, also wie es denn weitergesponnen wird.
Da können wir gleich auch was zu sagen, ja.
Genau, also da bin ich wirklich gespannt. Genau, also Mallory holt ihn auf jeden Fall ab, den Ryan, ne?
Ja.
Und Butcher haut dann noch ein paar Weisheiten raus.
Eine echte Butcher-Weisheit, ja.
Genau, remember what I told you. Don't be a cunt.
Ja.
Ne? Das ist großartig. Also das sage ich meinem Sohn auch ständig. Ne? Also das ist auch wirklich eine wichtige Botschaft.
Ja. Und dann, das kann man ja ganz kurz abhaken. Also die anklagenden Punkte gegen die Boys werden alle fallen gelassen. Wir sehen Mawas Milk, der zurück zu seiner Familie darf, was auch sehr schön ist. Frenchie und Kimiko gehen gemeinsam tanzen. Und dann kommt die Szene, und ich habe vielleicht in einer vorherigen Folge schon erzählt, dass uns Amazon ja mit diesen Screenern auch so einen Katalog gegeben hat, über was wir nicht reden dürfen vorab. Und da stand halt bei der letzten Folge, dass wir nicht sagen sollen, also vorab sagen sollen, was die letzte Szene mit Homelander ist. Und, und ja, es kommt eine Szene, die wir im Werbematerial schon gesehen haben. Wir sehen nämlich Homelander, der auf einem Hochhaus steht. Und im Werbematerial sieht man, wie er pinkelt. So. In der Serienfassung pinkelt er aber nicht, sondern er macht Mütze, Glatze. Also er holt sich eine runter und sagt dazu so schön, I can do what the fuck I want. Und ja, säbelt derweil seinen Kolben. Das ist eine schöne Szene. Ja, wobei schön ist das vielleicht das falsche Wort dafür.
Du hast ja den Comic mittlerweile gelesen. Mhm. Ne? Ich habe mir sagen lassen, im Comic gibt es eine ähnliche Szene, die aber ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ist das so?
Das Problem ist, dass dieser Comic voll von solchen Szenen ist, die über das Ziel hinausschießen.
Okay.
Deswegen sage ich auch mal ja.
Okay. Übrigens, was du unterschlagen hast, also klar, erstes Milk, Frenchie Kimiko, etc., ne? Aber es soll wieder eine Finanzierung für ein Anti-Soup-Team geben.
Ah, okay.
Also quasi sind wir auch wieder in dieser Ausgangsposition, die wir schon mal hatten.
Ja.
Und Mallory sagt dann, wenn du interessiert bist, ne, dann weißt du Bescheid. Aber Butcher geht dann eigentlich nur weg und zieht seine Sonnenbrille auf. Ist natürlich cool wie immer. Mhm. Aber diese Option ist jetzt quasi einfach da. So, also, dass man halt wieder so ein Team gründen kann.
Ja, okay. Das stimmt. Das habe ich wirklich vergessen. Ja, diese Szene mit Homelander ist aber nicht die letzte Szene, wobei es die perfekte Szene wäre, um diese
Staffel. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen, ja.
Aber nein, wir müssen natürlich noch irgendwie so ein bisschen was bringen, um neugierig zu machen auf die dritte Staffel. Und wir befinden uns wieder im Büro von diesem Sektenheini. Wir haben bislang immer noch nicht seinen Namen recherchiert. Ich wiederhole, wir sind faul. Brauchen wir auch nicht mehr. Er bekommt nämlich einen Anruf von dieser Neumann oder Neumann. Ich weiß gar nicht, wie wollt ihr aus? Neumann, oder?
Neumann.
Ja, keine Ahnung. Ja. einen Anruf und ja, es gibt da so eine Verbindung und sie unterhalten sich. Und da gab es so einen Moment, wo ich dachte, der hat schon wieder dieses komische, diese Limonade in der Dose. Es muss doch irgendwas mit der Limonade zu tun haben, weil die immer in dieser Sekten-Szene war immer diese Limonade zu sehen. Ach, furchtbar. Die Limonade spielt aber keinen Grund mehr. Er legt halt auf und ja, will sich entspannen und dann, bumm, ist sein Kopf weg. Und die Limonade vermischt sich mit seinem Blut. Übrigens, das ist so eine Splatter-Szene, die wieder ganz amüsant war. Vor allem, wie dann der letzte Blutschwein noch so rauskommt. So. Ja. Und dann gibt es einen Schnitt. Und wir sehen, wie Neumann draußen vor seinem Fenster steht und weiße Augen hat, die dann wieder normal werden. Und es wird klar, die Neumann ist auch ein nächstes Mal Soup oder ein Superwillen, das kann ich noch nicht richtig ausmachen, und ja, ist halt für die ganzen Kopfexplosionen in dieser Staffel verantwortlich.
Aber da mal ein paar Anmerkungen zu, ne? Also das Telefonat dreht sich ja vor allen Dingen so um Steuervergünstigungen, so ein Scheiß. Also die Sekte will sie halt unterstützen, aber natürlich nur, wenn sie das und das tut. Wie man es halt kennt in der Politik. Und an dem Moment war mir irgendwie schon klar, also es musste ja irgendwann noch eine Enthüllung geben, wer ist tatsächlich verantwortlich für diese ganzen Kopfexplosionen. Und als diese Verbindung da gemacht worden ist und dann tatsächlich sein Kopf explodiert, wusste ich schon, bevor sie zu sehen war, alles klar. Okay, sie ist es tatsächlich. Und wir wissen ja über diese Figur noch extrem wenig. Ja. Was wir aber wissen, ist, dass sie extrem ehrgeizig ist und auch keinerlei Skrupel kennt. Weil wir erinnern uns, in der vorletzten Folge ist ja unter anderem ja auch ihre Stabschefin oder was auch immer das war, also scheinbar auch eine gute Freundin, ja auch explodiert in diesem Raum. Und das war ja auch sie. Und sie hat scheinbar auch kein Problem damit, einfach auch Leute random quasi wegzuplotzen, solange das halt ihre Ziele erfüllt. Und das ist wirklich eine interessante Ausgangslage für die dritte Staffel. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Durchaus. Vor allem, weil sie ähnlich wie Homelander auch übermächtig ist, weil was willst du machen, wenn du dir gegenüberstehst? Ne? Keine Chance. Wie gesagt, ja, sie hat, also was du erzählt oder gesagt hast, es klingt sehr nach einer Bösewichtin, einer Schurkin. Ich kann es aber noch nicht richtig einordnen, irgendwie. Weil da ist halt doch dieses große Fragezeichen. Ist sie pro Wort? Ist sie anti Wort? Ist sie eine Art Schläfer, die für Wort das Weiße Haus infiltrieren soll, etc. pp. Ich weiß es noch nicht. Und es bleibt halt spannend, vor allem, weil ja auch bekannt ist, dass dieser Jensen Ackles aus Supernatural ja Soldier Boy spielen soll in der dritten Staffel. Und das ist ja der erste richtige Soup, der Amerikaner, der halt im Zweiten Weltkrieg wohl aktiv gewesen ist. Es ist die Frage, ob der was damit zu tun hat oder sowas. Wie gesagt, alles, was sie getan hat, lässt darauf schließen, dass sie eigentlich sowas wie der neue Nemesis ist, der dritten Staffel. Das würde mich nicht überraschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was mehr dran hängt. Mal gucken. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es gibt ja noch eine Szene.
Aber vielleicht noch einen ganz kurzen Gedanken dazu. Wir wissen ja auch nicht, wie groß ihre Kräfte sind. Erstens, wie groß die Reichweite ist, von dem, was sie da tun kann.
Wobei, ganz ehrlich, die erste Kopfexplosion von dieser Rainer in der ersten Folge der zweiten Staffel, die sind doch da irgendwie am Highway. Da frage ich mich schon, wo war sie da? Ist sie am Auto vorbeigefahren? Genau. Oder stand sie oben auf der Brücke? Oder ist das hier im Gebüsch?
Das wäre witzig, indem sie da einfach so random vorbeigefahren wäre und so gedacht hat, was machen die denn da?
Also ich fände es ein bisschen blöde, wenn ihre Kraft so stark ist, dass sie wirklich nur an einen denken muss und der Kopf explodiert. Also selbst wenn der eine dann irgendwie, in Marokko sitzen würde und sie sitzt, in Washington, das fände ich ein bisschen blöde. Das wäre mir, glaube ich, zu übermächtig, wobei, wir haben auch Homelander, aber okay,
Ja, und ob sie überhaupt, also zum Beispiel Homelander gefährlich werden kann.
Ja, genau.
Ja, also das ist so, mal schauen.
Vielleicht kommt ja auch raus, dass diese Leute, die sie da geköpft hat, nenne ich es mal, dass da vielleicht, weil die auch Dreck am Stecken hatten, ich weiß es nicht. Wir werden es halt sehen, in der dritten Staffel wahrscheinlich.
Und wir bekommen dann die letzte Szene noch. Weil das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Weil sie war ja immer sehr präsent, auch bei diesen Kongressdingern und halt im Fernsehen auch, und hatte sich da immer sehr, sehr stark positioniert auch. Auch klar gegen Wort eigentlich. Und was dann so ein bisschen rauskommt, ist, ich glaube, sie will für die Präsidentschaft kandidieren. Also es war jetzt nicht explizit genannt worden, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es wirkte alles so, als wenn sie da einen Wahlkampf macht. Ja. Und sie hat jemanden, der bei ihr einen Job haben möchte.
Ja, der gute Yui. Mhm. Bewirbt sich in ihrem Wahlkampfbüro und hat mit ihr ein kleines Bewerbungsgespräch und ich würde sagen, das geht positiv für ihn aus. Oder negativ, je nachdem, was sie nimmt.
Genau, und sie kennt ja Yui quasi durch, also sie weiß ja von den Boys und sie kennt Yui in dem Fall, ne? Und natürlich, ich glaube, scheinbar ein großes Interesse dann, dass ihr Feind gefühlt vielleicht, wissen sie ja nicht, sehr nah bei ihr ist. Ja.
Oder vielleicht verfolgen sie dieselben Ziele, aber haben nur andere Wege.
Oder so halt, ne?
Übrigens, weißt du, als ich die ersten Folgen sogar noch geguckt habe, als sie jetzt veröffentlicht worden sind auf Amazon, was total interessant ist, in der ersten Folge, wenn diese Rainer der Kopf platzt, nach der ganzen Reaktion, oh mein Gott, was ist mit dem Kopf, gibt es einen Schnitt und das Erste, was du siehst, ist Rainer, ist Neumann im Fernsehen, wie sie spricht. Das ist mir aufgefallen. Ah, ihr Clipper und Bastard.
Yeah.
Ja, gut. Ich würde sagen, lass uns ein Fazit fällen für die Folge und dann die Staffel und dann können wir gerne noch ein paar Minuten mal so ein bisschen reden, was uns da vielleicht noch erwartet in der dritten.
Ja.
Ja, gut.
Soll ich anfangen?
Bitte.
Also, ich hatte schon gesagt, die erste Hälfte der letzten Folge war sehr, sehr schnell erzählt, sehr sprunghaft, aber das hat irgendwie nicht geschadet, weil tatsächlich ja ein bisschen was vorbereitet worden ist. Ja. Und diese zweite Hälfte ist einfach richtig genial gewesen. Da hatte ich Spaß dran, da sind endlich mal Figuren aufeinander getroffen, was ich auch gehofft hatte und vielleicht auch anders ausgegangen, als ich gedacht hätte, also gerade Richtung Stormfront. Ja. Aber das mag ich halt an The Boys, dass es halt einfach ein bisschen überraschend ist und gerade diese ganzen Anspielungen, die in dieser Folge wieder drin waren, gesellschaftspolitischer Natur, das mag ich einfach an The Boys, das finde ich halt toll. Am Ende diese ganzen Szenen von wegen, was passiert mit der Figur, was passiert mit der Figur, das fand ich ein bisschen, naja, nett so. Also irgendwie, klar, muss man die Staffel zu Ende erzählen. Aber vielleicht hätte man auch einfach mit dem Moment mit Homelander aufhören können. Vielleicht auch ein bisschen nach vorher. Und dann einfach die Spannung aufrechterhalten für die dritte Staffel. Die ist jetzt trotzdem da, klar, keine Frage. Aber wir wissen halt jetzt schon, dass das Team irgendwie auseinander ist. Alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber im Hintergrund brodelt es halt. Also ich hatte viel Spaß mit der Folge. Und gerade diese Ryan-Momente, die waren wirklich toll.
Ja. Fand die Folge auch total toll. Alles, was du gesagt hast, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich war auch halt total überrascht, dass Stormfront halt wirklich ihr Ende findet. Ich dachte wirklich, dass Stormfront halt noch weiter uns ja beschäftigen wird, auch in der dritten Staffel, aber das wird sie nicht. Ich mochte das Ende, diesen Epilog da, weil mir die Figuren ans Herz gewachsen sind, dass ich mich also auch für sie freue, dass jetzt eben Mavas Milk endlich zu seiner Familie kann und mit seiner Frau wieder irgendwie Downton Abbey gucken kann. Ne? Und dass Kimiko und Frenchie tanzen, das fand ich alles schön. Das Ende mit Neumann, ich bin halt noch unentschlossen, was da auf uns zukommt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so ist, dass diese Serie mich halt echt auch wirklich überraschen kann. Und die Serie ist gut darin, jemanden zu also mich zumindest zu überraschen. Das haben wir jetzt mehr als einmal bewiesen und eine sehr schöne Schlussfolge. Und dann würde ich gleich weitermachen mit meinem Fazit zur zweiten Staffel. Ich fand diese zweite Staffel richtig gut. Ich würde sagen, ich fand sie sogar besser als die erste und die fand ich schon sehr, sehr stark. Was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, ist, wie unglaublich gut kohärent diese Serie erzählt ist.
Ja.
Wirklich wie in einem Fluss. Das ist Wahnsinn. Die Figuren sind toll, die ist produktionstechnisch auf einem sehr hohen Stand, die Serie. Toll gespielt. Das Schöne ist halt einfach, du kannst sie zum einen sehen als blutige, spaßige Angelegenheit. Aber wenn du so ein bisschen deinen Grips einschaltest und da ist nicht wirklich viel Strom für nötig, dann erkennt man recht schnell die Aussagen, die dahinter stehen. Deswegen für mich ganz klar, Staffel 2 ist eines der Serienhighlights dieses Jahres und ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr noch eine Serie oder eine Staffel einer Serie gucke, die auch nur annähernd da heranreicht. Ich fand Staffel 2 wirklich großartig, jetzt sagst du.
Ja, ich fand Staffel 2 auch besser als Staffel 1, wobei auch Staffel 1 schon ein sehr, sehr hohes Niveau hatte. Wir hatten ja unglaublich viel Spaß letztes Jahr mit der ersten Staffel und hatten jetzt auch wieder unglaublich viel Spaß mit der zweiten Staffel. Und mir hat es total gut getan, mit dir auch die Recaps zu machen. Obgleich es natürlich anstrengend ist, gleichzeitig Notizen und zu gucken.
Vor allem, wenn du der Einzige bist, der Notizen machst. Und nicht
vor allem, wenn du nicht der Einzige bist, der Notizen schreibt, genau. Aber ich gebe dir recht, es ist einfach toll, was alles in dieser Serie drinsteckt. Es ist einfach nicht nur irgendwelche Superhelden-Thematik und die hauen sich auf die Fresse, ein bisschen Blut mit reingebracht und dann ist gut, sondern da ist so viel Gesellschaftskritik drin, so viel Kritik an unserem politischen System, an Social Media, an Kirche, an dieser ganzen Superhelden-Gedöns, Geldmaschinerie auch, ne? Das ist auch auf einer sehr großen Meta-Ebene findet da sehr viel statt, was man dann rauspicken kann. Aber selbst wenn man das nicht hat, selbst wenn man da nicht drauf achtet, hat man durch die Figuren Spaß, durch die Geschichte Spaß, durch die Konfrontation Spaß, diese ganzen Überraschungen, die drin stecken, diese blutigen Passagen, die es da drin gibt. Und du hast es ja auch angesprochen mit dem Production Value, dass es da auch in der zweiten Staffel gefühlt irgendwie höher und größer und so ein bisschen auch an manchen Stellen actionreicher. Wir erinnern uns an die Eskapade mit Stormfront, wo die einfach einen kleinen Häuserblock da in Schutt und Asche legt. Das ist immer nicht so ausufernd gigantisch actionreich, genauso mit der Irrenanstalt, aber es trifft immer auf den Punkt und das gefällt mir total. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in der dritten Staffel weitergeht.
Ja, gut. Dann hätte ich jetzt eine Frage zur dritten Staffel.
Ja.
Sehen wir in der dritten Staffel Cindy wieder?
Ich glaube ja.
Ja?
Wäre mir echt schade, wenn sie nicht auftauchen würde, weil da steckt Potenzial drin.
Kurz zur Erklärung, falls ihr es vergessen habt, Cindy ist diese eine Soup aus dieser Anstalt, die so unglaublich ihre Kräfte hat.
Cindy aus der Irrenanstalt.
Genau, nicht Cindy aus Marzahn, sondern Cindy aus der Irrenanstalt, die ja einfach verschwunden ist mit dem Auto, sag ich mal. Und die wir nie wieder gesehen haben. Und du hattest ja Hoffnung, dass sie nochmal kommt, ne?
Ja, und ich hoffe, dass sie in der dritten Staffel dabei ist. Natürlich die Frage, unter welcher Rolle und was sie dann tut und gegen wen sie was tut, weil eigentlich hasst sie ja Ward.
Das stimmt.
Und das könnte schon interessant sein, wobei sie auch sehr unberechenbar wirkte. Und ich meine, sie ist in der Welt und wenn sie unberechenbar ist, wird sie irgendwann Lärm machen und auftauchen. Deswegen wird da tatsächlich irgendwas passieren. Ansonsten bin ich sehr gespannt über den Captain America Boys Verschnitt, den Soldier Boy.
Ja.
Da bin ich auf die Geschichte gespannt, was er so gemacht hat und wo er war.
Ob er Stormfront kennt? Ist vielleicht der Tod von Stormfront der Grund, warum er zurückkehrt?
Genau, also es gibt da so ein paar Variablen, die sehr interessant sind. Mhm. Ansonsten natürlich die Neumann, quasi, wie ist es mit dem Wahlkampf? Wird sie tatsächlich vielleicht in den Wahlkampf einsteigen als Präsidentschaftskandidatin? Wird sie da gegen Ward schießen? Mhm. Wird es vielleicht zu einem Krieg kommen zwischen Ward und ihr? Das ist natürlich auch eine Frage. Und natürlich auch, wie sich Ward jetzt aufstellt in dieser neuen Situation mit diesen ganzen Skandalen, die sie hatten. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Superhelden gerade nicht den größten Stand in der Gesellschaft haben, weil viele ja Stormfront gefeiert haben und sie ja quasi auch als Fürsprecherin für ganz viele Dinge hatten, gerade in dieser Sicherheitsthematik und sich dann aber rausgestellt hat, ja, sie war eine fucking Nazi-Bitch und schuld an allem. Ne?
Vielleicht
also ist es ja auch da geben so, sich ganz viele tolle Dinge draus. Ja.
Vielleicht wird ja auch deswegen Soldier Boy reaktiviert, um zu zeigen, es gibt wirklich noch diese ganz klassischen, guten Superhelden.
Das kann sein, ja.
Also das bleibt spannend. Ich habe ja die Theorie auch, dass wir Ryan auch gar nicht wiedersehen. Dass der jetzt einfach weg ist bei Mallory. Und dass die irgendeine andere Möglichkeit finden, dass sie halt wieder gegen Ward schießen. Denn eins ist klar, Billy und Homelander, das ist halt eine Rivalität, die ist noch nicht zu Ende.
Ja, genau.
Ich bin halt wirklich gespannt, wie dieser Kampf weitergeht. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Kampf wieder mit dazu führen wird, dass die Boys entweder auf der Flucht sind oder sich zumindest verstecken müssen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir vielleicht in der dritten Staffel auch ein paar unangenehme Kollateralschäden bekommen. Vielleicht ist irgendwas mit Mavas Milks Familie. Wir werden sehen. Das ist halt ätzend an dieser Folge, dass sie dich zum einen sehr befriedigt zurücklässt, weil Stormfront ist tot, Homelander hat verloren. Es gab viel Tragik, es gab schöne Momente, aber dann doch dich so wieder mit diesen Fragen alleine lässt. Und diese Fragen kennen halt nur eine Antwort. Und die Antwort heißt Staffel 3.
Es ist ja auch die Frage, ob wir dann noch weitere Staffeln bekommen. Mhm. Na, also das ist halt wirklich interessant, wann sie dann auf das Ende zielen. Also wann sie so sagen, wir erzählen tatsächlich bis dahin und dann haben wir das Ende. Weil das Ende kann ja eigentlich nur sein, dass Homelander getötet wird.
Genau, genau. Das davon gehe ich stark von aus, dass es das Ende ist. Ich kann aktuell noch nicht absehen, für wie viele Staffeln die Story reicht. Ich glaube, das wird sich echt mit Staffel 3 entscheiden. Weil, mal angenommen, The Boys wäre kein Hit, dann ist Staffel 2 eigentlich schon ein ganz guter Schlusspunkt, wenn man einfach das mit der Neumann weglassen würde, finde ich. Es kommt aber eine dritte Staffel und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in der dritten Staffel das etwas aussäen, was sie dann vielleicht noch 1, 2 oder vielleicht 3 Staffeln weitermachen werden. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wenn sie auch nur annähernd das Niveau der ersten beiden Staffeln halten, können die gerne auch 8 oder 9 Staffeln machen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich glaube, The Boys ist eine gute Serie für 4 bis 6 Staffeln.
Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall wird uns The Boys noch ein bisschen begleiten. Ja. Und du hast es ja angesprochen am Anfang der Folge jetzt, wann gedreht wird. Und ich hoffe, dass der Dreh auch so stattfinden kann. Mhm. Und dann könnten wir nämlich tatsächlich so um die Zeit wie jetzt dieses Jahr, vielleicht ein bisschen später, dann auch mit der neuen Staffel rechnen.
Und dann bin ich gespannt, ob sie die wieder wöchentlich raushauen oder halt alles auf einmal. Sie haben ja gesagt, dass sie diese neue Programmierung der zweiten Staffel gemacht haben, damit die Leute sich was auf was freuen können in der Zeit von Corona. Ja, sei es drum. Wie gesagt, wir beide sind da raus, weil wir hatten halt Screener, wir konnten die halt schon vorab sehen, alles.
Ja, genau.
Ja, aber das ist für mich kein Grund, diese Serie mit einem Punkt zu bewerten, weil, nein. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Also diesen Menschen wünsche ich mal einen Homelander-Besuch.
Das ist jetzt gemein. Nein, nein, ich würde sagen, die müssen dann in den Wasserpark mit The Deep, so.
Okay, das ist auch fies, ja.
Okay, dann sind wir durch.
Genau, wir sind am Ende, also ein bisschen wehmütig tatsächlich. Mhm. Aber wir machen ja bald weiter mit Recaps.
Yay.
Weil nächsten Monat am 30. und 31.
Thomas, ich glaube, wenn das die Leute hier hören, sind es, glaube ich, noch 2 Wochen.
Ach so, stimmt. Okay, also bald. Ne?
Am 30. Oktober.
Genau, am 30. Oktober geht's mit The Mandalorian weiter.
Yay.
Und wir freuen uns schon sehr drauf. Wir werden Recaps dazu machen. Und ich glaube, das wird cool, aber ich denke, danach machen wir auch erstmal eine Recap-Pause.
Ja.
Und gucken dann, wann wir wieder im nächsten Jahr, 2021, irgendwann mit einem Recap weitermachen. Aber das ist noch lange hin.
Ja, so. Jetzt wird erstmal diese Folge beendet, dann wird der Mandalorianer besprochen und dann, ja, komm. Wenn uns 2020 etwas gelernt hat, ist, dass man nicht zu viele Pläne schmieden sollte.
Ja, genau. Gut, dann würde ich mal zum Ende kommen.
Bitte.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Also, dass ihr quasi uns auch begleitet habt über Recaps hinweg, dass ihr vielleicht auch fleißig kommentiert habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tut das gerne. Zum einen, weil wir gerne Feedback haben möchten, ob wir kacke sind oder ob wir super sind.
Natürlich super,
sind wir super. Also wirklich. Also. Ne? Und auch, was ihr von den einzelnen Folgen an Gedanken habt und vielleicht auch insgesamt zur zweiten Staffel, das würde uns sehr interessieren. Haut das gerne in die Tasten. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Warum's du?
Weil wir es verdient haben.
Mhm, genau. Und wir sind jetzt auch ganz neu bei
Amazon Music und Audible, oder?
Ja, genau. Also Amazon Music auf jeden Fall aktuell, vielleicht Audible dann in ein paar Wochen auch. Das wird gerade noch nachgeliefert. Auf jeden Fall sind wir dort jetzt auch zu finden. Yay!
Yay. Ich habe letztens mal aus Spaß unseren Podcast gegoogelt und wir sind ja auf gefühlt 3 Milliarden Podcatchern zu finden. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Ja, okay. Jetzt müssen auch nur noch 3 Milliarden Menschen unseren Podcast hören, dann ist alles gut.
Ja, aber es wäre zu viel Fame. Okay. Ja, dann sage ich auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Thomas, dass du jetzt 8 Folgen lang für mich Notizen mitgemacht hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Und Thomas und ich, wir werden garantiert, bevor der Mandalorianer aufschlägt, noch die ein oder andere normale Abgewünscht-Folge machen. Das ist ja so ein bisschen eingeschlafen. Und der Podcast-Betrieb bei Moviebreak rollt jetzt auch so langsam an. Der Thomas, Dominik und ich haben kürzlich einen Themen-Podcast gemacht. Der müsste entweder, also der müsste, wenn ihr das hier hört, ist der schon erschienen. Also von daher, ne?
Ja, ja.
Wie gesagt, ja, wir machen weiter Podcast. Wir hatten jetzt so eine kleine Down-Phase wegen Umzug und Urlaub. Aber ich hoffe sehr, wenn ihr das hier hört, dass diese Phase vorüber ist. Ich sage jetzt auch nochmal Tschüss und sage bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut.